Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Zu Gast im HR1 Talk ist heute ein Mann mit vielen Talenten. Er war Musikmanager, dann Manager, Schatzmeister und Präsident eines Fußballvereins. Den FSV Frankfurt hat unser heutiger Gast aus der Oberliga in die zweite Bundesliga geführt. Dann berät er Fußballspieler und er hat eine eigene Internet-Fernsehsendung, eine Talksendung, die heißt Bembel und Gebabbel. Zu Gast heute im HR1 Talk ist Bernd Reisig. Hallo, Herr Reisig.
Hallo.
Herr Reisig, Musikmanager, Vereinsmanager, Spielerberater, was steht eigentlich heute auf Ihrer Visitenkarte?
Ich habe gar keine Visitenkarte.
In welchem Job haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
Ich habe alle Jobs immer so lange gemacht, solange ich mich wohl gefühlt habe und dann habe ich mit aufgehört. Also wenn man sich die Vita anguckt, habe ja immer ich proaktiv entschieden, wann ich irgendwas beende und das war immer der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr mich selbst so motivieren kann wie zu Beginn des Jobs.
Gibt es noch einen Berufswunsch, den Sie sich vielleicht erfüllen wollen?
Nee, weil das ist sowieso mit Wünschen bei mir immer so, wenn ich sie habe, dann versuche ich sie zu realisieren. Also ich bin jemand, wenn ich jetzt wirklich einen hätte, würde ich dafür noch arbeiten und würde dafür alles tun, dass ich den irgendwie erreiche.
Bernd Reisig ist heute mein Gast im HR1 Talk. Herr Reisig, freue mich, dass Sie da sind.
Ich mich auch.
Und wir starten auch gleich mit dem ersten Musikwunsch. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Großartiger Song. Ist das so ein Lebensmotto von Ihnen?
Ja, also ein bisschen schon, weil ich habe ja versucht, immer auch Menschen zu unterhalten und als Musikmanager, auch als Fußballmanager ist ja letztendlich auch ein Teil der Unterhaltung, unserer Unterhaltungsindustrie auch und jetzt mit meiner eigenen Talkshow tue ich das ja auch.
Los geht's mit Robbie Williams, Let Me Entertain You. Mein heutiger Gast war der Manager von Nena. Er hat aber auch Bodo Bach und Badesalz groß gemacht und den FSV Frankfurt hat er aus der Amateurklasse in die Profiliga geführt. Bernd Reisig ist heute bei uns. Herr Reisig, aufgewachsen sind Sie in Frankfurt-Zeilsheim. Was ist das für ein Ort, Zeilsheim?
Das ist ein Arbeiterviertel. Eigentlich ist Zeilsheim richtig erst entstanden durch die damalige Farbwerke Höchst, später Höchst AG. Die haben da sehr viele Siedlungen gebaut, um ihre Arbeiter, die sie dringend benötigt haben, nach Zeilsheim zu locken und haben auch damals, das war ja noch die Zeit, wo Unternehmen auch so ein bisschen mehr soziale Verantwortung gezeigt haben, sehr viel für die Leute in der Gegend gemacht. Also sie haben nicht nur die Wohnung gebaut, sie haben uns Schwimmbäder gebaut, sie haben uns eine Halle gebaut, sie haben relativ viel getan, haben dafür gesorgt, dass es den Leuten dort gut geht.
Man hat dann damals gesagt, man ist Höchster auf Lebenszeit. Ne? Es gab den Beamten auf Lebenszeit und den Höchster, die Höchster G, Höchster auf Lebenszeit. Ihre Eltern waren beide in der Farbwerke beschäftigt.
Ja, ich ja auch. Ich war ja auch mal ganz kurz, aber das war so meine Rebellionszeit. Die Höchst AG hat dann irgendwann innerhalb der Probezeit festgestellt, den wollen wir lieber nicht hier haben und hat mich dann auch rausgeschmissen. Und das war vorgegeben. Wenn du da aufgewachsen bist, bist du in der Farbwerke gelandet.
Sie sind nicht nur rausgeschmissen worden, Sie sind auch verhauen worden vom Werksschutz damals.
Ja.
Warum?
Ja, ich habe dann Flugblätter verteilt und habe diese Flugblätter in der Jugendkantine damals verteilt und der Werkschutz fand das nicht so gut. Und dann sind die hinter mir hergerannt in der Kantine und wollten mir die Flugblätter abnehmen und damals war ich noch wesentlich sportlicher als heute, die haben mich nicht gekriegt und als sie mich dann gekriegt haben, waren die relativ wütend und haben mich verhauen und haben mich dummerweise, da ist eine sehr, sehr große Steintreppe und die haben sie mich runtergeschmissen und dann hat es anschließend wirklich große Verletzungen gegeben, ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung, ich hatte Nierenbrellungen damals und habe über eine Woche im Krankenhaus gelegen.
Ihre Eltern durften damals, obwohl sie gegen sozusagen den Vorstand und die Führungskräfte da demonstriert haben, durften aber weiter da arbeiten oder gab es dann sowas wie Sippenhaft?
Nein, das gab es nicht. Aber es war natürlich für meine Eltern eine ganz unangenehme Situation, weil ich war 15, 16, ich war das Gesprächsthema in der Farbwerke. Die haben gab eine Mitarbeiterzeitung, die immer eine Auflage von 30.000 gedruckt worden ist. Die haben eine extra Ausgabe dann über mich gemacht, um den Fall aus ihrer Sicht zu erklären. Und meine Eltern sind natürlich dort arbeitend von morgens bis abends darauf angesprochen worden. War für die eine extrem unangenehme Situation. Aber so wie Eltern halt sind, die haben da zu mir gehalten.
Wie kam es, dass Sie als Maschinenschlosserlehrling, später, Sie waren bei der Höchst AG oder bei der Farbwerke damals, hieß es, Sie sind dann gewechselt zu einer anderen Firma, zur Bahn, wenn ich richtig nachgelesen habe?
Ja, ich habe zwischendurch, also ich hab viele so Brüche in meinem Leben. Ich habe zwischendurch auch Kinderpflege noch gelernt.
Ja.
Und habe dann auch den Beruf eine Zeit lang ausgeübt und habe dann aber gemerkt, das ist nicht meins. Das waren so die Vorstellungen, die ich hatte, wo konnte ich nicht realisieren. Und dann bin ich zur Bahn und habe Maschinenschlosser gelernt.
Und das war dann auch nicht ihrs. Und dann kam irgendwann die Musik und Sie wollten Musikmanager werden. Wie kommt man als Maschinenschlosser auf die Idee, komplett die Branche zu wechseln und zwar in einen Bereich reinzugehen, der ja Lichtjahre von dem, was ein Maschinenschlosser tut, entfernt ist?
Indem man das, was in seinem Herzen drin ist, einfach versucht zu leben. Es gab damals, glaube ich, niemand, der mir nicht davon abgeraten hat. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und die Leute, mit denen ich heute noch zusammenlebe, die ich noch kenne, meine Familie, meine Mutter, die sind mittlerweile auch ganz froh, dass ich nicht auf sie gehört habe.
Stimmt es eigentlich, dass Sie hinter die Bühne sind, manchmal bei Konzerten und sich da als Manager regelrecht angeboten haben?
Ja, in den ersten Jahren war das so. Es gab eine Gruppe hier in Frankfurt, die hieß damals EDV. Das war in der Neuen Deutschen Welle. Und die haben im Singkasten gespielt. Da bin ich nach dem Auftritt hinter die Bühne, habe gesagt, ich finde euch gut, braucht ihr einen Manager.
Und irgendwann kam dann Badesalz.
Badesalz kam eigentlich später, weil ich habe vorher Flatsch gemanagt. Und Flatsch war ja die Musikgruppe. Dann hat der Sänger von Flatsch,
Gerd Knebel
und Henny Nachtsheim sich zusammengetan und haben dieses Badesalz-Tour gemacht. Und da war das irgendwie zwangsläufig, dass ich das dann auch mache.
Henny Nachtsheim war damals der Sänger der Rodger Monotons.
Genau.
Sie haben aus beiden Bands praktisch die besten Leute oder die sichtbarsten Leute rausgenommen und haben gesagt, komm, mach Comedy. Oder war
das haben die gemacht. Idee? Die haben das gemacht. Irgendwann haben sie mich im Singkasten eingeladen. Das weiß ich noch wie heute. Da waren, glaube ich, 13 oder 15 Leute dabei in ihrer Comedy-Vorstellung. Und Comedy gab es ja damals auch noch gar nicht. Den Begriff gab es noch nicht mal. Die haben wirklich da eine Tür geöffnet für viele, viele heute populäre Comedy.
Was hat man damals gesagt? Komiker.
Komiker, ja, so ein bisschen Kabarettist. Und Kleinkunst finde ich immer klasse, den Begriff Kleinkunst, weil wenn man überlegt, wie erfolgreich heute Comedians sind, ja, und das mit Kleinkunst.
Die füllen Stadien.
Ja, die füllen Stadien. Ja. Viele Musikkünstler wären heute froh, wenn sie den Erfolg hätten, auch den wirtschaftlichen Erfolg, den Comedians haben.
Wie Bernd Reisig Manager von Nena geworden ist, das erzählt er uns in 5 Minuten. Hier ist der HR1 Talk, heute mit Bernd Reisig. Viele werden ihn kennen als Präsident des FSV Frankfurt. Vor seiner Zeit als Fußballmanager war er Musikmanager, unter anderem von Nena. Herr Reisig, wie wird man Manager von Nena?
Das ist eigentlich eine ganz skurrile Geschichte. Ich war hier in Frankfurt aktiv und auch schon lokal erfolgreich. Und hier in Frankfurt gibt es ja die damalige Schallplattenfirma CBS. Die gibt es heute nicht mehr. Die ist dann später in Sony Music aufgegangen. Die hat ihr Headquarter in Frankfurt. Als Nena in den Anfängen ja mit Jim Rakete die ersten Erfolge hatte, hat Jim wohl gemeint, er müsse sich mehr wieder auf die Fotografie konzentrieren. Man hat sich da so ein bisschen auseinandergelebt und dann hat in der Tat den Kontakt zu Nena die Frankfurter Plattenfirma hergestellt. Ich bin dann nach Berlin geflogen, dann haben wir uns kennengelernt und ich glaube 8 Stunden geredet am Stück. Und danach haben wir gesagt, jetzt überlegen wir beide mal. Und dann 2 Tage später haben wir beide gesagt, wir würden das gerne machen.
Was macht ein Musikmanager, Herr Reisig?
Alles. Also ein Musikmanager macht alles. Man muss sich um die ganz profanen Dinge kümmern, Reisen organisieren, Termine koordinieren. Man muss natürlich ein bisschen sich im Vertragsrecht auskennen. Man verhandelt viel, Konditionen. Aber man arbeitet auch sehr strategisch. Man überlegt einfach, was hat man vor, wo will man hin, wie will man einen Künstler platzieren und versucht das über eine lange Strecke strategisch dann auch so umzusetzen.
Nena gehört zu den ganz wenigen deutschen Künstlern, die eine Nummer 1 Hit in Amerika hatten. Sie hat hier in Deutschland natürlich auch Millionen Schallplatten verkauft. Wie groß ist der Anteil eines Managers am Erfolg des Künstlers?
Also, das ist immer schwer zu sagen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass kein Manager der Welt einen schlechten Künstler berühmt machen kann. Ich glaube aber, dass es viele Künstler gibt, die einen schlechten Manager haben und dadurch nicht berühmt werden. Ein Manager wird nicht dafür sorgen, dass ein Künstler, der nichts kann, irgendwie ein Star wird. Aber er hat schon große Verdienste, wenn er gut ist.
Steht Nena in einer Reihe mit den ganz Großen, also mit Westernhagen, Grönemeyer, den Scorpions?
Ich glaube sogar, dass sie noch ein bisschen drüber steht. Und zwar deshalb, weil sie natürlich Musikgeschichte geschrieben hat. Sie hat etwas erreicht in ihrem Leben, was keiner mehr nach ihr erreicht hat. Sie haben es eben schon gesagt, Nummer 1 in Amerika. Sie ist eine Legende. Und wenn man sich heute die Konzerte anguckt, das ist ja ganz interessant, kommt, ich sag's jetzt mal ein bisschen despektierlich, die Oma mit ihrem Enkel und beide finden es gut.
Sie haben irgendwann gesagt, genug Künstlermanagement, also Nena, Badesalz oder auch Bodo Bach haben Sie gemanagt. Jetzt will ich lieber Fußballpräsident werden. Warum sind Sie ausgestiegen aus dem Showgeschäft?
Naja, es war einfach, dass ich gemerkt habe, nach 16 Jahren Musikmanagement, das schlaucht aber auch wahnsinnig. Also es gab Zeiten, da habe ich 220 Tage im Jahr in Hotels verbracht, war kaum zu Hause. Und da war für mich so ein Zeitpunkt, da habe ich gesagt, ich will jetzt mal was anderes in meinem Leben machen. Und das mit dem FSV, das ist durch eine Leidenschaft gekommen. Ich bin ja, auch als ich noch Musikmanager war, schon immer Fan von dem Verein gewesen und bin immer zu den Spielen hin. Ich war einer von den 120, die da immer bei den Spielen waren. Und dann war der FSV in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Ähnlich wie vor 2 Jahren. Der war 1996 schon mal im Konkursverfahren. Und damals haben sich ein paar Leute mit mir gemeinsam überlegt, denn wir können jetzt ja den Verein über die Klinge springen lassen. Wir müssen helfen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und ich habe für mich immer gesagt, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es richtig.
Wir reden gleich noch über den FSV Frankfurt und auch über das Profifußballgeschäft. Später sind Sie wieder eingestiegen, Sie machen eine eigene Talkshow im Netz, sind Teil des Showgeschäfts nach wie vor. Aber Sie haben dann erstmal gesagt, Fußball steht an erster Stelle. Warum?
Alles, was man tut, muss man immer so tun, dass man sagt, das steht an erster Stelle. Du kannst, ob du jetzt Musikmanager bist, Fußballmanager, du kannst diesen Job nicht machen, kannst sagen, ich mache 3, 4 Sachen parallel. Das geht einfach nicht. Auch der Fußballmanager war 7 Tage die Woche, 16, 18 Stunden.
Wir spielen einen Musikwunsch von Ihnen, einen Song von Nena, Weißes Schiff. Ich dachte immer, ich kenne alle Songs von Nena, aber den kannte ich jetzt wirklich nicht.
Und hat er Ihnen gefallen?
Sehr gut. Wir spielen ihn. Warum haben Sie den ausgesucht?
Weil es ein Lied ist, was wir beide erleben durften. Das sind die Schattenseiten des Lebens. Das ist ein Lied, wo es um den Tod Ihres Sohnes ging. Den haben wir sehr intensiv gemeinsam erleben müssen, auch mit allen schlimmen Begleiterscheinungen von Medien, die damals meinten, über diesen Tod und über all die Umstände berichten zu müssen. Und da hat Nena ein Lied geschrieben, was mich sehr, sehr berührt, auch heute noch sehr berührt. Und Trauer ist etwas, mit dem ich mich viel auseinandersetzen musste in meinem Leben. Und das Lied hilft mir immer dabei.
Hier kommt Weißes Schiff von Nena, Musikwunsch von Bernd Reisig. Heute mit Klaus Reichert und Bernd Reisig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Reisig, Ex-Musikmanager, dann Präsident des FSV Frankfurt, Manager von Fußballspielern. Sie haben ja eigentlich schon seit einigen Jahren ausgesorgt. Was treibt Sie an? Was lässt Sie immer noch weiterarbeiten, immer neue Ideen ausbrüten und dann gucken, ob es funktioniert?
Also Geld war zu Beginn meiner Karriere meine Motivation. Ich wollte immer irgendwie viel Geld verdienen und wollte immer für mich eine Unabhängigkeit schaffen, dass ich irgendwann sagen kann, ich kann das machen, was ich will. Heute ist das nicht mehr so. Heute mache ich Dinge, die mich interessieren. Ich probiere auch Sachen. Ich mag auch Sachen machen, von denen mir alle immer abraten. Das finde ich auch immer hochspannend, wenn dann Leute gescheite Ratschläge geben und sagen, das wird nichts. Sowas motiviert mich. Also da habe ich einen wahnsinnigen Ehrgeiz. Je mehr Leute irgendwas blöd finden oder sagen, das kann nicht funktionieren, umso ehrgeiziger werde ich.
Über einige dieser Ideen reden wir noch hier in der Sendung. Zum Beispiel auch über die Internet-Talk-Sendung Bembel und Gebabbel. Und wir reden auch noch gleich über ein Geschäft, wo man so richtig viel Geld machen kann. Wir reden gleich über Fußball. Bernd Reisig heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Unser heutiger Gast hat in ganz unterschiedlichen Berufen erfolgreich gearbeitet. Er war Musikmanager. Er hat Nena gemanagt, Badesalz und Bodo Bach. Er war auch Präsident, Schatzmeister und Manager eines Fußballclubs. Den FSV Frankfurt hat er von der Oberliga bis in die zweite Bundesliga geführt. Bernd Reisig ist heute bei uns zu Gast. Herr Reisig, warum der FSV und nicht die Eintracht?
Weil ich schon immer irgendwie in meinem Leben mich für kleinere, für die interessiert haben, wo nicht der Mainstream ist, weil mich das immer schon gereizt hat, was selbst mit aufzubauen und gestalten. Ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die da irgendwie ein großes Problem haben. Ich freue mich auch, wenn die Eintracht gewinnt. Das ist ja sowieso in Frankfurt eine Besonderheit, die wir so in keiner anderen europäischen Stadt haben, dass es 2 Vereine gibt, die ja immerhin mal auch kurzzeitig in einer Liga gespielt haben vor 3 Jahren, die so wenig Rivalität hat wie Eintracht Frankfurt und FSV Frankfurt. Das zeichnet auch Frankfurt ein Stück weit aus.
Sie haben selber auch mal Fußball gespielt, bis zu
da
welcher Klasse?
Jetzt bitte nicht drüber.
Kreisklasse.
Nein, ich glaube, das war noch nicht mal Kreisklasse.
In der Werksmannschaft von der
Farbe. Ich habe beim SV Zeilsheim in der Jugend gespielt und später bei Concordia Eschersheim, aber da durfte ich nur spielen, weil ich damals schon Trikotsponsor war.
Der Grund, warum ich gefragt habe, ist, Viele, die im Fußball, im Management heutzutage erfolgreich sind, waren früher mal Profis.
Na, es ändert sich ja, gerade auch bei den Trainern. Nagelsmann, Ralf Rangnick, das waren jetzt alles keine herausragenden Fußballer, sind aber alles herausragende Trainer, Tuchel. Ja. Wir haben das im Managementbereich auch. Auch da verschiebt sich was, weil natürlich heute die reinen Fußballkenntnisse nicht mehr ausschlaggebend sind, um erfolgreich zu sein.
Wie kommt man da rein, wenn man nicht irgendwie in der Liga war und da vernetzt ist?
Indem man einen Verein wie ein FSV Frankfurt mit 120 Zuschauern und in der Oberliga und die sind dankbar für jeden, der es überhaupt macht.
Was muss man können, um so einen Verein aus der Oberliga in den bezahlten Fußball zu führen? Muss man Geld auftreiben können? Muss man die richtigen Leute kennen?
Alles. Also Geld ist natürlich wahnsinnig wichtig. Hans Meyer, der berühmte Trainer von Borussia Mönchengladbach, hat mal gesagt, Geld schießt keine Tore, aber Armut auch nicht. Und das ist eben so. Man muss eine wirtschaftliche Grundlage schaffen, um Spieler verpflichten zu können, die dann auch am Ende einer Saison die Chance haben, aufzusteigen. Man muss einen guten Trainer verpflichten können. Das kostet alles Geld. Da ist man in einem Wettbewerb drin. Aber das ist nur ein Teil dessen, was man tun muss. Man muss auch versuchen, Spieler zu bekommen, die im Moment so ein bisschen aus dem Tritt gekommen sind. Das ist die große Chance der Kleinen. Also die, die so ein bisschen bei den Großen nicht mehr auf dem Zettel stehen und dann einfach versuchen, die wieder dahin zu kriegen, wo sie mal waren.
Die Eintracht hat nun einige Fußballhelden hervorgebracht. Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein, Bernd Nickel, Bruno Petzai, Chabum. Gibt es solche Helden auch beim FSV?
Ja, wir haben in der längeren Vergangenheit haben wir Trimholt, Horst Trimholt ist so ein, ja, wir haben Richard Herrmann damals, der war bei der 54er Weltmeistermannschaft dabei. Also die gab es in der Vergangenheit schon. Wir haben auch jetzt in der jüngsten Geschichte, als wir in der zweiten Liga waren, Spieler wie Vincenzo Grifo oder sowas, die jetzt ja auch in der Bundesliga Fuß gefasst haben, die alle die Station über den FSV gegangen sind. Nee, der spielt jetzt mittlerweile bei Gladbach, beziehungsweise jetzt sogar, glaube ich, bei Berlin.
Der FSV hat zumindest mal eine Fußballmode kreiert, nämlich Bernhard Halblang. Können Sie erklären, was das ist?
Bernhard Halblang?
Bernhard Halblang.
Habe ich noch nie gehört.
Bernhard, ehrlich nicht. Nee. Sie war aber Präsident des Vereins.
Ja, also trotzdem, ich habe es gehört.
Das sind diese Spieler, müssen ganz, ganz weit, 100 Jahre zurückgehen.
Ja, da war ich noch kein Präsident.
Nein, das ist schon klar. Aber da hatten die diese Hosen, die bis zu den Knien gehen.
Echt? Die hatten doch alle.
Bernhard Halblang.
Hatten die nicht alle? Ich dachte, die hätten alle.
Herr Reisig, ich kann nur das wiedergeben, was ich selbst irgendwie
habe. Das ist ja richtiges Bildungsradio. Ich lerne ja, noch was. Ich gehe raus und werde klüger.
Ja, können Sie ab sofort können Sie sagen, Bernhard Halblang? Ja. Weiß ich, was es ist. Wenn Sie Fußball gucken wollen, gehen Sie da ins Stadion zur Eintracht oder gehen Sie nach wie vor zum FSV?
Beides. Also ich habe aber auch vorher beides schon getan. Ich war beim FSV in den letzten Wochen relativ oft. Das hängt immer ein bisschen von meinen Zeiten ab. Ich pendel ja auch zwischen der Insel Mallorca und hier. Bin auch sonst relativ viel unterwegs, reise im Moment viel. Alles das, was ich früher nicht machen konnte. Ich war 15 Jahre am Stück in keinem Urlaub. Und das genieße ich halt jetzt auch, dass ich diese Dinge machen kann. Und wenn ich denn hier bin und da sind Spiele, versuche ich es in der Regel zu besuchen. Wobei ich mittlerweile mich auch dabei erwische, wenn es um die Eintracht geht, dass so ein Spiel von der Couch auch gut ist.
Sie arbeiten auch nach wie vor als Spielerberater?
Nein. Also ich bin immer noch Gesellschafter einer Spielerberateragentur, habe das auch gemacht, war da im Vorstand. Aber in dem täglichen Geschäft bin ich nicht mehr aktiv.
Was genau ein Spielerberater macht und wie seine Sicht heutzutage auf den Profifußball ist, darüber rede ich mit Bernd Reisig in der nächsten Stunde. Gleich reden wir erstmal über seine Internet-TV-Show, über Bembel und Gebabbel. Bernd Reisig ist heute mein Gast hier im HR1 Talk. Unser heutiger Gast ist Bernd Reisig. Bernd Reisig moderiert eine erfolgreiche Internet-TV-Sendung, Bembel und Gebabbel. Herr Reisig, Sie haben unterschiedliche Berufe ausgeübt. Wie kamen Sie auf die Idee, auch Talkmaster zu werden?
Ich hatte einfach irgendwann Lust dazu. Ich finde, dass wir in Hessen, dass uns in Hessen ein bisschen was fehlt, auch im Fernsehprogramm. Wir sind ein gutes Bundesland, wir sind kreative, wilde Köpfe, wir babbeln gerne, wir sind ein gemütliches Völkchen. Und so ist es entstanden. Ich habe irgendwann mit Freunden zusammengesessen, wir haben ein bisschen was getrunken und so ist die Idee entstanden.
Es gibt eine neue Talkreihe hier in Frankfurt, die Sie zusammen mit einem bekannten Politiker moderieren, zusammen mit Wolfgang Bosbach. Und Wolfgang Bosbach, den haben wir als Überraschungsgast jetzt für Sie am Telefon. Hallo Herr Bosbach.
Schöne Grüße aus dem sonnendurchfluteten Sauerland.
Hallo Wolfgang.
Hallo Bernd.
Herr Bosbach, Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker und ehemaliger Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Herr Bosbach, wie kam die Idee zustande, mit Bernd Reisig zusammen eine Talkreihe zu moderieren?
Ich war ja vor einigen Monaten Gast in seiner Sendung Bembel und Gebabbel. Bis dahin kannte man sich aus der Ferne, aber eben nicht persönlich. Und wir haben in der Sendung schon viel Spaß gehabt. Wir haben uns davor und danach gut verstanden. Dann gab es noch einen feuchtfröhlichen Abend auf Mallorca. Und dann hat Bernd mir den Vorschlag gemacht, den ich gerne angenommen habe.
Politische Überzeugungen teilen Sie ja nicht unbedingt.
Es ist auch nicht notwendig, dass man in jeder einzelnen politischen Frage übereinstimmt. Ich glaube, uns beide eint die Liebe zum Land, auch die Notwendigkeit von politischem Engagement, damit das Land nicht wieder Opfer von Hetzern wird, von Rassisten, von Antidemokraten. Das hat uns einmal schon ins große Unglück gestürzt. Und selbst wenn man unterschiedlicher Auffassung sein sollte, ändert das ja nichts daran, dass man auch persönlich für sich Sympathie empfinden kann für den anderen.
Ja, also das geht erstmal zurück, das Kompliment, weil das ist auch der Grund, weshalb ich Wolfgang gefragt habe, ob er das macht, weil ich finde einfach so Typen gut. Wolfgang ist jemand, der war immer in seinem Leben klare Kante. Ich hätte nicht zu allem so eine Meinung gehabt wie er, aber ich mag einfach diese Typen, die stehen und trotzdem, dass es manchmal auch für sie zum Nachteil gereicht, sagen, das ist das, was ich denke, dafür kämpfe ich, dafür stehe ich. Und ich finde, das ist ja genau der Politiker-Typ, den wir alle so suchen.
Nun sind Sie beide ja Menschen, die gerne und oft auf Fragen antworten, die Ihnen gestellt werden. Wie ist das eigentlich, wenn man auf der anderen Seite ist, wenn man die Fragen selbst stellt oder stellen sich vor allem gegenseitig Fragen?
Ja gut, der Wolfgang ist sehr, sehr medienscheu. Also das ist ein Wunder, dass der total hier überhaupt heute ein Interview gibt.
Auch sehr, mein Gott, wir haben ihn überreden müssen.
Ja, man muss sich auch mal überwinden.
Ja, super. Dankeschön, Herr Busbach. Wenn man wie Sie beide das Rampenlicht sucht, wie wichtig ist Eitelkeit? Oder ich könnte auch fragen, wer von Ihnen ist eitler?
Das weiß ich gar nicht. Also das wird ja immer Leuten unterstellt, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie eitel sind. Das mag auch sein, aber ich selbst empfinde mich nicht als eitel. Ja, weil, also jetzt mal ganz ehrlich, die Leute sehen mich jetzt in dem Radio, aber würde jemand, der eitel ist, so ihnen gegenübertreten, wie ich hier gerade sitze, aus dem Sport kommt?
Sonntags morgens nicht wahrscheinlich.
Mit dem Jogginganzug. Und, also ich
ja, aber Sie würden so nicht Ihre Sendung moderieren.
Ich habe meine Sendung am letzten Dienstag im Bademantel moderiert.
Aha.
Und das bei dieser Körperfülle.
Ach ja, Moment, da reden wir auch noch drüber. Es ist ja deutlich weniger geworden. Herr Busbach, antworten Sie auch noch auf die Frage nach der Eitelkeit.
Es ist eine Frage der Definition. Was verstehen Sie unter eitel? Also ich versuche immer schon mein Bestes zu geben, auch wenn wir schon über Bademantel sprechen, über Kleidung, dass man auch Respekt hat vor dem Veranstaltungsformat, vor den Gästen, die kommen, dass man zeigt, dass man die Veranstaltung auch wichtig nimmt. Aber wenn Sie unter eitel verstehen, morgen 2 Stunden im Badezimmer verbringen, die Chance haben Sie ja gar nicht, wenn Sie mit 5 Frauen zusammenleben würden. Dann müssen Sie jede Minute im Badezimmer ausnutzen.
Oh Gott, das ist aber jetzt auch ein ganz schlimmes Klischee, Herr Busbach. Meine Herren. Herr Busbach, ich danke Ihnen, dass wir Sie anrufen durften. Gibt es schon einen nächsten Termin?
6. Mai.
Der 6. Mai.
Ist die nächste gemeinsame Talkrunde.
Wir haben auch eine sehr nette Idee. Ich versuche jetzt noch den großen Wunsch von Bernd Reisig zu erfüllen, eine ganz prominente Dame als Gast zu bekommen. Wollen wir hoffen, dass das klappt.
Wenn sie im Bad fertig wird.
Thema.
Oder? Wenn sie im Bad fertig wird.
Nicht in unserem Badezimmer auf.
Ja, ja. Herr Busbach, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften.
Ich danke Ihnen. Alles Gute, schöne Grüße.
Tschüss, Wolfgang. Tschüss. Mach's gut.
Bernd Reisig bleibt noch eine Stunde bei uns. Herr Reisig, in der nächsten Stunde würde ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen mehr über Profifußball reden. Und dann reden wir auch noch ein bisschen weiter über Politik. Ein bekannter CDU-Kollege von Wolfgang Busbach nennt sie mein roter Bruder. Wer das ist, das verraten wir in der nächsten Stunde hier im hr1 Talk. Wenn Sie Lust haben, sich die ganze Sendung nochmal als Podcast anzuhören, ab 12 Uhr steht die Sendung bereit unter www.hr1.de.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein heutiger Gast ist ein prominenter Hesse, der von einem anderen prominenten Hessen als sein roter Bruder bezeichnet wird. Bernd Reisig ist heute bei uns. Hallo, Herr Reisig.
Hallo.
Herr Reisig, von wem sind Sie der rote Bruder?
Ich glaube, das ist an meinem 50. Geburtstag entstanden. Da hat Volker Bouffier die Laudatio gehalten, meiner großen Feier, die ich gegeben habe. Und da ist dieser Ausdruck gefallen, weil wir uns auch immer ein bisschen kappeln. Wir sind wirklich gut befreundet. Ich schätze den Volker sehr. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Und wir liegen natürlich politisch auch bei der einen oder anderen Frage auseinander. Und dann hat er einfach mal diesen Begriff kreiert.
Wie nennen Sie ihn?
Volker. Oder Buffy. Ja, manchmal ja, Buffy, ja. Manchmal Folge. Wenn ich ein SMS schreibe, immer Folge. Und wenn man es sehen, eher Buffy.
Sind Sie wirklich befreundet oder ist das so eine Bekanntschaft, wie man eigentlich viele hat, wenn man so ein Netzwerker ist wie Sie?
Das ist eine gute Frage, weil jetzt muss man richtig philosophisch werden. Was ist Freundschaft? Also alles, was ich mit Volker Bouffier an Erfahrung im Leben machen konnte, ist, dass er da ist, wenn man ihn braucht. Ich glaube, wenn ich dem eine SMS schreiben würde und würde sagen, ich bin richtig im Mist im Moment, du musst mich hier irgendwie, musst mir mal helfen, dass der sich relativ schnell melden würde.
Diese SMS könnten Sie aber auch Peter Feldmann schicken.
Ja.
Ne? Ja. Das heißt, Sie sind da, was Freundschaft angeht, überparteilich.
Nein, mich interessieren auch so Sachen nicht. Also mich interessieren auch Parteien nur begrenzt. Ich finde, es geht auch um Menschen, es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um gute Typen oder schlechte Typen. Es gibt überall in jedem Bereich, darf man Arschloch im Radio sagen, ne?
Schon passiert. Ja.
Es gibt in jedem Bereich irgendwelche Menschen, denen ich nicht vertraue, die ich nicht mag. Und es gibt halt Leute, wo ich sage, die sind gut, das sind Leute, denen kannst du vertrauen. Und ich hoffe, dass ich auch ihr Vertrauen gewonnen habe. Und da gehört sowohl Volker Bouffier dazu, als auch Peter Feldmann. Da interessiert es mich überhaupt nicht, in welcher Partei die sind.
Bernd Reisig, ehemaliger Musikmanager, ehemaliger Präsident des FSV Frankfurt, heute von Beruf Talkshow-Gastgeber und Spielerberater. Heute mein Gast im HR1-Talk.
HR1. Genau.
Profifußball ist eine Geldmaschine, die immer mehr ausspuckt. Es scheint nach oben kein Limit zu geben. Zu Gast bei uns ist heute ein Mann, der nicht das ganz große Rad im Fußball gedreht hat, aber ein relativ großes Rad. Er war Präsident, Manager und Schatzmeister des FSV Frankfurt und hat den Verein von der Oberliga in die zweite Bundesliga geführt. Danach war er Spielerberater. Herr Reisig, was macht ein Spielerberater?
Wie der Name sagt, er soll Spieler beraten. Aber es gibt ja Spielerberater und Spielervermittler wird unheimlich oft verwechselt. Es gibt die klassische Vermittlung, dass jemand im Prinzip letztendlich für den Spieler nur einen Vereinswechsel organisiert, auch manchmal im Auftrag des Vereins. Dann gibt es die klassische Spielerberatung und das ist, wie der Name schon sagt, der Spieler braucht jemanden, der ihn berät. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Beruf Fußballer mittlerweile auch so diffizil ist, also sowohl vertraglich als auch mit den ganzen Randerscheinungen drumherum. Schauen Sie, ich sage Ihnen ein Beispiel. Als ich angefangen habe, meinen ersten Vertrag in der Oberliga zu machen, der war zwei Seiten lang, da kannst du noch von einem Spieler verlangen, dass er das versteht. Ja. Wenn du heute die Standardverträge der Deutschen Fußballliga, die Profifußballer unterschreiben, sind mittlerweile 44 Seiten oder 46 Seiten lang.
Und dann halten die Verträge relativ oft doch nicht.
Ja, die halten ja. Das ist ja immer also auch eine Meinung, die so transportiert wird. Sie halten ja. Am Ende halten sie nicht, weil der abgebende Verein so ein gutes Angebot kriegt, dass er sagt, zu dem Preis lasse ich dann den Spieler ziehen. Weil natürlich jeder Verein auch davon lebt, Spieler zu verkaufen. Das hört sich zwar immer so hart an mit Verkaufen, aber kein abgebender Verein, der das nicht will, kann ein Spieler rausgehen aus dem Vertrag. Das geht nicht. Aber am Ende sind die Summen so hoch, dass ein Verein sagt, wir machen das jetzt. Oder die wurden bei Vertragsabschluss, wird auch heute ganz gängige Praxis, sehr viel getan. Bei Vertragsabschluss wird schon festgelegt, für die und die Summe darf der Spieler wieder aus dem Vertrag raus.
Also man hat das jetzt mitbekommen bei den letzten Transfers, die gemacht wurden mit Neymar, der irgendwie 200 Millionen gekostet hat und irgendwie für 1 Milliarde, glaube ich, aus dem Vertrag rauskommen könnte. Sie haben schon einige lukrative Geschäfte betrieben in Ihrem Leben, Musikindustrie, in der Showbranche. Ist die Spielerberatung die größte Goldgrube, in der Sie jemals gearbeitet haben?
Nein. Der Entertainment-Bereich ist genau die gleiche Goldgrube gewesen. Wenn man sich die großen Weltstars anguckt und wenn Sie jetzt Neymar sagen müssen, sind im Prinzip, um in der Musikbranche zu bleiben, mit Michael Jackson oder mit Rolling Stones vergleichen, da ist genauso viel Geld verdient worden. Und hier gibt es einen entscheidenden Unterschied. Im Fußball ist alles sehr zeitlich begrenzt. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt 33, 34 Jahre, dann ist Schluss. Ja. Die Stones stehen mit 70 noch auf der Bühne und verdienen genauso viel, wie sie mit 30 verdient haben.
Warum ist dieses Geschäft teilweise kriminell? Weil wenn man sich anschaut, was ja um Messi zum Beispiel herum passiert ist, dass viele Millionen an der Steuer vorbeigeschleust worden sind, dann ist auch bei Ronaldo so eine Geschichte am Laufen, wo er ja im Grunde Steuerflucht begangen hat. Das haben ihm doch auch seine Berater geraten, das zu machen. Da kommen die doch nicht von alleine drauf, oder?
Naja, Sie wissen ja, wie das ist. Egal, was irgendwo passiert, am Ende sind es immer die Berater. Das ist zunächst mal die Vermutung. Das liegt immer nahe. Da hat doch der Berater seine Finger im Spiel. Erstens, es gibt auch Klienten, die beratungsresistent sind. Es soll sogar Moderatoren geben, die beratungsresistent sind. Hat man mir gelegentlich
vor allem
gesagt. Ja. Also das muss man immer ein bisschen differenzieren und von Fall zu Fall entscheiden. Dann hast du das Problem, natürlich versucht immer jeder steueroptimiert, irgendetwas zu machen. Und da bewegen sich viele am Rand dessen, was legal ist. Ich habe für mich im Leben immer beschlossen, ich ärgere mich über die Steuer, aber ich bezahle sie. Warum? Weil du damit einfach deinen eigenen Frieden schaffen kannst. Die Vorstellung zu wissen, du hast irgendetwas gemacht, was vielleicht in einer Bewertung, noch nicht mal in der Absicht, Steuern zu hinterziehen, aber in einer Bewertung später dazu führt, dass jemand sagt, das ist eine Steuerhinterziehung, das war es mir nie wert. Und ich habe auch wenig Verständnis dafür, weil ich sage, die alle, inklusive mir, wir haben so viel Geld im Leben verdient, ich verstehe diese Gier nicht. Ich verstehe nicht, warum Menschen, die so viel Geld auf dem Konto haben, sagen, jetzt muss ich noch mal irgendwie 20, 25 Millionen Steuern zahlen. Ich habe keine Ahnung, was die treibt.
Hier ist der H1 Talk. Tradition in dieser Sendung ist es, dass wir allen unseren Gästen die Fragen des H1 Fragebogens stellen. Herr Reisig, sind Sie bereit?
Na klar.
Bitte ganz kurze Antworten, vielleicht nur ein Wort oder ein Satz. Auf jeden Fall kurz. Es geht los. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,80 Euro.
Meine schönste Reise war
Kapstadt.
Stolz bin ich darauf,
dass ich mit dem FSV in die zweite Liga aufgestiegen bin.
Mein Lieblingsessen ist
Spaghetti-Eis.
Ich hasse es, wenn
mich Leute anlügen und versuchen, mir irgendwas vorzumachen.
Glück bedeutet für mich,
wenn ich mit Freunden, Familie irgendwo sitzen kann und kein Handy klingelt.
Ich höre im Radio gerne.
Ich bin total offen, was Musik angeht, aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr interessiert mich Information.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass sie schwierig ist, dass sie langwierig ist, dass sie lange braucht, aber alternativlos.
Bereut habe ich.
Oh, das ist meine eigene Sendung. Ich habe viele Sachen schon bereut.
Unterschätzt wird an mir?
Unterschätzt wird an mir? Was wird denn an mir unterschätzt? Keine Ahnung. Da müssen Sie fragen, die mich unterschätzen.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Mit guten Freunden. Einfach Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Das merke ich unheimlich oft, dass ich Freunde vernachlässige.
Peinlich war mir zuletzt?
Boah, was war mir denn peinlich? Ah doch, peinlich war mir zuletzt, ich bin in meiner Sendung, ich werde ja immer jeden Monat gewogen und nach Weihnachten, ich habe an Weihnachten wirklich zu viel gegessen und ich habe jeden Monat ein paar Kilo verloren und da hatte ich 3 Kilo drauf wieder, das war mir peinlich.
Der Glaube?
Ich bin kein gläubiger Mensch, glaube auch nicht an Gott, aber habe großen Respekt vor Menschen, die das tun.
Ich habe Angst vor?
Ja, Angst vor Krankheiten, Angst vorm Sterben, aber nicht vom Tod.
Treue?
Ist mir total wichtig, sowohl in der Beziehung als auch in der Freundschaft.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Bedanken sollte man sich sowieso relativ oft, weil ich finde, das geht in unserer Gesellschaft ein bisschen unter und da gibt es eine Menge Leute, wo ich das permanent tue.
Ich wäre gerne.
Das, was ich bin. Ich habe mir mein Leben ausgesucht. An meinem Schicksal ist auch keiner schuld. Ich habe alles das so gemacht, wie ich es wollte.
Bernd Reisig, heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Heute mit Bernd Reisig und Klaus Reichert. Ich glaube, Sie sind der einzige Mensch, Herr Reisig, der jemals den Schritt aus der Musik- bzw. Unterhaltungsbranche in die Fußballbranche geschafft hat. Also erfolgreich.
Ist das so?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht.
Mir fällt sonst niemand ein.
Mir auch nicht.
Ist der Unterschied vielleicht gar nicht so groß?
Beides ist Entertainment. Das ist einfach so. Das kann man mögen. Es gibt ja die Fußballtraditionalisten, die das nicht so mögen. Aber es ist ein Teil der Unterhaltungsbranche. Sie sehen es ja auch an Ihrem Sender. Ihr habt ja auch ein Interesse, Fußball zu übertragen. Ihr zahlt ja auch sehr, sehr viel Geld dafür, weil es einfach die Menschen anzieht.
Was macht Fußball als Unterhaltungsware eigentlich so wertvoll?
Das ist eine moderne Form von Brot und Spiel. Wir gehen hin, wir wissen vorher nicht, wie ein Spiel ausgeht, auch wenn uns das manchmal suggeriert wird. Es gibt immer Überraschungen, es gibt im Pokal Überraschungen, es gibt in der Liga Überraschungen. Auch dass Eintracht Frankfurt in dieser Saison so weit oben spielt und wirklich an einem Champions-League-Platz kratzt und eine gute Chance vielleicht sogar hat, den zu erreichen, hätte doch keiner mit gerechnet. Und das ist das, was den Fußball ausmacht. Die permanente Überraschung, die Freude, aber natürlich auch die Trauer, wenn es dann mal nicht so läuft.
Welcher Fußballspieler ist das größte Showtalent?
Ronaldo.
Gibt es irgendeinen Musiker oder Comedian, der Fußball spielen kann? Ist Ihnen da einer bekannt?
Ja, viele. Ja. Grönemeyer ist ein guter Fußballer. Henny Nachtsheim ist jetzt kein überragender Fußballer, aber er spielt es gerne. Robbie Williams ist ein guter Fußballer. Also es gibt etliche.
Sönke Wortmann hat man in der zweiten Liga gespielt.
Sönke Wortmann hat man in der zweiten Liga gespielt, genau. Ich glaube, Rod Stewart hat eine Zeit lang auch selbst gekickt. Ja. Elton John behauptet es immer, dem glaube ich es nicht.
Der hat mal einen Verein gekauft.
Der hat mal einen Verein gekauft und da hat er behauptet, er hätte früher selbst Fußball gespielt, aber dem glaube ich es nicht.
Von Adel Talil und Annette Humpe ist nicht bekannt, ob sie Fußball spielen können oder wissen Sie da mehr?
Nee, da weiß ich nicht mehr.
Der nächste Musikwunsch kommt von Ich und Ich. Adel Tawil und Annette Humpe, So soll es bleiben. Warum haben Sie den Song ausgesucht?
Weil das unsere Hymne damals war, in der Zeit, wo wir nach der Oberliga aufgestiegen sind in die Regionalliga. Und dann lief bei uns nach dem 15. Spieltag alles. Und keiner hatte uns auf dem Plan. Und wir sind dann vom 14. Tabellenplatz bis auf den 1. hochgewandert im Laufe der Saison. Und wir haben immer gesagt, alles soll so bleiben, wie es ist.
Ich bete jede Nacht, dass ich dich finde. Und du sagst,
Bernd Reisig, der Junge aus Frankfurt-Zeilsheim, macht Karriere im Musikgeschäft, macht Karriere im Fußballgeschäft, macht Karriere im Showgeschäft. Er lebt auf Mallorca und in Frankfurt-Bornheim. Materiell haben Sie ausgesorgt?
Ja, also ich bin ja ein Mensch, der jetzt irgendwie außer Kleidung, Essen und ich reise mittlerweile ganz gerne, das ist auch teuer, jetzt nicht so viel für sich brauche. Also ich brauche keine teuren Uhren, ich brauche keine teuren Autos. Diese Sachen bedeuten mir nichts. Von daher glaube ich, mit dem, was ich gespart habe, wenn ich nicht 140 werde, es reicht.
Bei den vielen Dingen, die Sie tun, wird Ihnen bestimmt auch nicht langweilig.
Nö, mir ist nie langweilig. Also ich kenne das überhaupt nicht. Dieser Moment der Langeweile, ich habe das mal in einem Interview gesagt, ich würde gerne mal diesen Moment der Langeweile wieder erfahren. Also ich finde, Langeweile ist ja auch was unheimlich Interessantes, aber ich hab's nicht.
Sind Sie ein glücklicher Mensch?
Ja.
Mhm. Und?
Ja, ist doch mehr als ja, kann man doch gar
nein,
nicht sagen.
Ich finde ja, finde ich eine ich find, eindeutige Antwort.
Ja, ist die
Antwort.
Eindeutigste Antwort und auch nicht besonders interpretationsfähig.
Okay, dann lassen wir es so stehen. Was hilft Ihnen, die Bodenhaftung nicht zu verlieren?
Da, wo ich herkomme, ich bin aus einer ganz einfachen Arbeiterfamilie. Ich habe unheimlich Bezug zu diesen Menschen. Auch der Fußball hilft mir da. Wenn du auf den Fußballplatz gehst, triffst du eben auch Menschen, denen es nicht so gut geht. Und ich finde, das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich sage, wir brauchen auf der einen Seite Leistungsträger. Leistungsträger, die für diese Gesellschaft etwas tun, auch unternehmerisch etwas tun, die sind wichtig für uns. Aber wir müssen auch gucken, dass wir diese Gesellschaft sozial zusammenhalten. Und wenn ich Urlaub mache und ich bin in Kapstadt, ich habe ja auch 3 Jahre mal in New York gelebt, und ich sehe, wie Reichtum und Armut so eng beieinander sind, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die in ihren eigenen Pool springen können und 10 Kilometer weiter Leute in Wellblechhütten leben, sage ich, das ist ein Sprengstoff, ein sozialer Sprengstoff, den möchte ich nicht hier für Deutschland, den möchte ich nicht für Europa. Und da sind wir alle in der Verpflichtung, einfach zu sagen, wir müssen gucken, dass wir immer an die denken, denen es nicht so gut geht.
Sie haben die Stiftung Helfen, Helfen gegründet. Was macht diese Stiftung?
Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen. Das sind immer ganz einzelne Projekte, weil oft Hilfe auch sehr bürokratisch ist. Und wir haben es mit der Stiftung geschafft, sehr unbürokratisch helfen zu können. Das geht von einem behinderten Jungen, der schwerstbehindert in seinem Rollstuhl sitzt und nicht sprechen kann und dem wir ein spezielles iPad schenken am Rollstuhl, mit dem er sich artikulieren kann, also mitteilen kann. Das geht von irgendwelchen Autos, die umgebaut werden, dass die Eltern behinderte Kinder mit in ihr Auto nehmen können. All diese Sachen, also versuchen immer so konkret wie möglich. Wir gucken uns immer Dinge an, wo wir glauben, da ist Hilfe notwendig und da versuchen wir zu helfen.
Auch beim Helfen sind Sie ein geschickter Netzwerker. Die AOK ist bereit, für jedes Kilo, das Sie verlieren, 1.000 Euro zu spenden.
Ja.
Wie viel Euro sind zusammengekommen?
Jetzt sind es 22.000 Euro. Also ich habe 22 Kilo abgenommen in einem Jahr. Ich bin letzten Dienstag in meiner Sendung, das war dann der Abschluss, gewogen worden. Da war auch der Chef von der AOK dabei, der Detlef Lamm. Der hat dann auch nochmal ganz genau auf die Waage geguckt. Und 22.000 Euro. Und wir haben pro Kilo an einen Sportverein, Jugendsportverein, der sich besonders um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert, haben wir jeweils 1.000 Euro gespendet.
Ist das jetzt Ihr Wunschgewicht oder darf es gerne noch ein bisschen weniger sein?
Nee, ich habe ja noch genug. Also das geht ja immer noch runter. Ich bin jemand, der sein ganzes Leben lang, oder nicht sein Leben, ich bin erst seit 25, ich war ja früher mal richtig schlank, so wie Sie, aber seitdem sich eigentlich mit seinem Gewicht beschäftigt. Das ist ein ewiger Kampf, eine ewige Quälerei. Das ist im Übrigen, weil es ja immer so heißt, alles, was der anpackt, hat er in seinem Leben geschafft. Das ist etwas, wo ich noch nicht vollkommen zu Ende bin.
Der Musik-, Medien- und Fußballmanager Bernd Reisig ist heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Unser heutiger Gast hat 4 Karrieren gemacht im Musikgeschäft. Er war Manager von Nena, dann im Fußballgeschäft. Er hat den FSV Frankfurt aus der Oberliga in die zweite Bundesliga geführt. Heute ist er ehemaliger Spielerberater. Auch das macht er nicht mehr. Er ist Showmaster heute. Bernd Reisig ist heute bei uns. Herr Reisig, stehen Sie manchmal vorm Spiegel und denken, nicht schlecht für einen Bub aus Zeilsheim?
Ja, mache ich. Also ich bin auf das, was ich im Leben erreicht habe, stolz. Aber ich sage auch, dass ich viel Glück hatte, dass ich manchmal auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stand. Ich bin schon ein fleißiges Kerlchen, also ich beanspruche für mich schon extremst ehrgeizig und auch sehr fleißig zu sein. Ich stehe sehr früh auf, ich arbeite viel, empfinde das auch nicht so als Stress, weil es mir wahnsinnig Spaß macht, aber ich weiß auch, alles das, was ich erreicht habe, hat auch ein bisschen mit Glück zu tun und da bin ich sehr, sehr dankbar.
Haben Sie heute noch Kontakt zu Menschen, die in Zeilsheim den Bernd von damals kannten?
Ja, ich habe viel Kontakt. Also ich war kürzlich zum Beispiel über diese AOK-Aktion auch bei SV Zeilsheim wieder, meinem Heimatverein, habe da 1.000 Euro überreicht, habe ganz, ganz viele Leute getroffen, die ich von früher kannte, teilweise 30, 40 Jahre her. Ich habe vor kurzem eine Veranstaltung in Zeilsheim gemacht, weil mich das sehr bewegt hat. Wir haben in Frankfurt bei der Bundestagswahl die höchste AfD-Quote in Zeilsheim gehabt. Und da habe ich gedacht, was machen da meine Zeilsheimer? Warum wählen die so viel AfD? Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die immer sagen, wir müssen diese AfD-Wähler verteufeln, sondern ich glaube, wir müssen mit ihnen reden. Und dann habe ich einfach mir ein Fass Bier besorgt und habe gesagt, ich will mit euch reden, habe das Vereinsheim angemietet und habe gesagt, kommt da hin, ich will einfach mal versuchen zu verstehen, was euch dazu bewegt. Und die Diskussion hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und bringt mir auch
was. Was haben die Leute gesagt?
Erstmal hast du gemerkt, unheimlich viel Protest. Die Leute sind einfach unzufrieden und wollen auch mal so ein bisschen Dampf ablassen. Wenn du dich dann inhaltlich, und das habe ich versucht, mit dem beschäftigst, was so eine Partei dann auch will, merken die Leute sehr schnell, dass die ja gar nicht das, was sie in ihrem Leben brauchen, ihnen geben können. Also zum Beispiel gerade Leuten aus sozial schwachen Bereichen, die eben nicht so viel Geld haben, für die ist die AfD, was deren Wirtschaftspolitik angeht, überhaupt nicht wählbar. Das Einzige, die Menschen haben so ein bisschen Angst vor Überfremdung, die haben so ein bisschen Angst, dass sie irgendwann in ihrem eigenen Land als Deutsche nicht mehr. Und das ist das, was die in diese Hände treibt von diesen Hetzern. Und dann muss man eben sagen, schaut euch das mal an. Ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe mir die wichtigsten 10 Punkte mal rausgeschrieben und habe gesagt, ist das wirklich das, was du für dein Leben willst? Und dann sagen die Leute, das wusste ich alles gar nicht.
Machen wir das zu wenig, dass so erfolgreiche Leute wie Sie dann einfach mal wohin gehen, wo keine Kamera aufgebaut wird, sondern wo man einfach mal nah an die Leute ranrückt und dann mal sagt, was man wirklich denkt.
Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube einfach, wir müssen ganz, ganz viel, alle Demokraten wieder, wir müssen für unsere Demokratie wieder kämpfen. Ich glaube, das tun wir viel zu wenig, weil wir es jetzt schon irgendwie 70 Jahre haben und ist so ein bisschen bequem geworden. Es funktioniert alles ganz gut. Aber wir wissen das gar nicht zu schätzen, wo wir herkommen und wo wir vielleicht auch wieder hinkommen könnten.
Herr Reisig, im Moment sind Sie selbst Moderator, Bämbel und Gebabbel, eine Internet-TV-Show läuft, dann gibt es eine Talkreihe, die Sie zusammen mit Wolfgang Bosbach moderieren. Was planen Sie als nächstes? Gibt es schon einen weiteren Plan?
Nee, im Moment plane ich gar nichts. Also Bämbel und Gebabbel läuft jetzt seit 3 Jahren wahnsinnig erfolgreich, wobei man auch da sagen muss, die ersten 4, 5 Sendungen, die wir gemacht haben, die hat kein Mensch angeguckt. Also das war eine Katastrophe. Wir haben nach der 4. auch gesagt, ist das das, was die Leute wirklich interessiert? Gucken die sich sowas an? Und haben dann durchgehalten und sind am Ende dafür belohnt worden. Mittlerweile ist Bämbel und Gebabbel auch Kult. Jeder redet drüber. Wir haben unglaubliche Klickzahlen. Das ist schön. Und mit Wolfgang Bosbach habe ich jetzt angefangen. Jetzt haben wir eine gemacht. Und das wollen wir jetzt einfach mal probieren. So ein zartes Pflänzchen sollte man auch nicht gleich totreden, aber auch langsam wachsen lassen.
Wollen Sie nicht vielleicht doch irgendwann die Politik gehen, Bürgermeister von Frankfurt werden?
Nein, wir haben ja einen sehr, sehr guten Oberbürgermeister, wie Sie wissen. Und der kann das auch viel besser als ich. Also ich maß mir auch nicht an, so einen Job zu können. Ich sage Ihnen auch, warum. Weil ich glaube, ich bin dafür viel zu ungeduldig. Und den Marsch durch die Institution, den würde ich nicht ertragen.
Herr Reisig, leider können wir nicht weiterreden. Ich würde gerne noch für viele Dinge Alternativen von Ihnen hören und viele, viele Vorschläge. Eine Tradition haben wir noch hier in der Sendung, und zwar, dass wir von unseren Gästen ein Lebensmotto mit auf den Weg bekommen, ein Gedicht oder eine Lebensweisheit. Herr Reisig, was bekommen wir von Ihnen?
Einfach aufrecht durchs Leben gehen, mit offenen Augen, das Leben genießen, die Menschen, denen man begegnet, genießen und einfach gute Laune haben. Nicht so viel drüber nachdenken, wie schlecht alles ist, sondern auch darüber nachdenken, wie schön alles ist.
Der Musik-, Medien- und Fußballmanager Bernd Reisig. Alles Gute, Herr Reisig. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ich danke auch.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.